Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Der Missbrauchsskandal, wir haben es gerade im Beitrag gehört, lässt die katholische Kirche nicht los. Es kommen immer neue Gutachten, die weitere erschütternde Taten und Versäumnisse ans Licht bringen. Und obwohl es bei der Aufklärung tatsächlich vorangeht, bei der Aufarbeitung, also der Frage, wie geht man jetzt mit all diesen erschütternden Erkenntnissen um, welche Konsequenzen zieht man daraus und was tut man für die Betroffenen beispielsweise, das alles läuft noch sehr, sehr stockend. Die Kirche steckt nicht nur deshalb in der wahrscheinlich tiefsten Krise ihrer Geschichte und es ist noch nicht absehbar, ob und wie sie da wieder rauskommen könnte. Ist die Kirche noch zu retten? Das war Thema hier beim Katholikentag. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Daniel Bogner. Er ist Professor für theologische Ethik an der Universität Fribourg in der Schweiz und hat hier beim Katholikentag ebenfalls mitdiskutiert. Herzlich willkommen, Daniel Bogner.
Ja, hallo, gerne.
Was sagen Sie? Ist die Kirche noch zu retten?
Ja, ich würde sagen, diese Kirche ist nicht zu retten. Die Kirche muss sich grundständig ändern, verändern, damit das, was ihr wichtig ist, zu retten ist. Aber die Kirche in der Gestalt, wie sie heute existiert, ist nicht zu retten, würde ich sagen.
Bleiben wir noch mal beim Missbrauchsskandal. Der beschäftigt die Kirche ja seit 2010. Es ist schon einiges passiert, aber der Eindruck ist immer noch, dass viele Bischöfe sich nach wie vor mehr um die Institution Kirche sorgen als um die Opfer. Da ist ganz viel Glaubwürdigkeit, ganz viel Vertrauen verspielt. Wie kommt man denn da wieder raus?
Die Kirche selbst, die Bischöfe auch, haben ja gesprochen von den systemischen Ursachen, die der Missbrauch sexualisierte Gewalt hat. Und das ist die Wurzel. Also wenn man sich, dem muss man sich widmen und da muss man rangehen. Es passiert auf verschiedenen Ebenen, schon seit vielen Jahren jetzt etwas. Entschädigung für Opfer, Sensibilisierung, Schulungen für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber die grundlegende Frage ist die nach den systemischen Ursachen, also nach den Strukturen, Regeln, Funktionsweisen, auch Mentalitäten in der Kirche, die letztlich der tiefste Grund dafür sind, dass sich so eine Kultur, tiefe Kultur, in der sexualisierte Gewalt möglich wurde, zugelassen wurde, auch von den Kirchenmitgliedern zugelassen werden konnte, eben sich ausgebreitet hat. Und da muss man rangehen und das ist nicht etwas, was sich jetzt sozusagen im Rhythmus von einem halben Jahr schon als ist gelungen oder ist gescheitert bewerten lässt. Und da muss die Kirche insgesamt ein ziemlich dickes Brett bohren.
Sie sagen jetzt, das ist keine Sache von einem halben Jahr, aber ich habe es gerade auch gesagt, seit 2010 ist das ja jetzt schon Thema und man arbeitet an diesen systemischen Ursachen. Trotzdem, es ist kein Ende in Sicht. Es gibt immer weitere Gutachten. Die Bistümer veröffentlichen ja jetzt nach und nach weitere Gutachten. Auch das Thema Missbrauch an Erwachsenen in der Kirche zum Beispiel, das ist jetzt auf diesem Katholikentag nochmal groß diskutiert worden. Da ist man noch recht neu, noch recht am Anfang in der Debatte. Da wird noch Jahre oder sogar Jahrzehnte wird es schlechte Nachrichten hageln. Wie kann denn da ein Neuanfang gelingen?
Es braucht so etwas wie institutionelle Regeln, Regularien, die es in der Kirche unmöglich machen, dass man mit bestimmten Dingen durchkommt. Dass Übergriffe, schlimme Dinge, Verletzungen geschehen, das passiert gesellschaftlich in quasi allen Feldern, im Sportwesen, in Familien, im Vereinswesen, in Internatsschulen und eben auch in der Kirche. Und der zweite Skandal neben dem Skandal des Missbrauchs oder der sexualisierten Gewalt bei der Kirche ist ja der Skandal, dass das dann auch noch systematisch vertuscht wurde. Und da trägt die Kirche eine enorme institutionelle Verantwortung. Da muss sie ran. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Kirche ein, ja, man könnte es vielleicht so sagen, ein monarchistisches System ist. Dass sie also nicht Mechanismen von Machtkontrolle erkennt, wie wir sie in unserer politischen Welt längst als völlig selbstverständlich kennen und praktizieren. Da muss die Kirche unglaublich nachholen und tut sich bislang sehr schwer damit.
Warum dauert das so lang und was sind diese institutionellen Regeln, die da konkret jetzt mal kommen müssten?
Das dauert so lange, weil die Kirche ihr institutionelles Gerüst nicht vor 50 Jahren sich gegeben hat, sondern das sich seit der Spätantike, also seit 2000 Jahren, so entwickelt hat. Zu einer Zeit, in der viele Regeln von dem, was für uns heute Standard sind, noch überhaupt nicht bekannt waren. Also Teilhaberechte. verbindliche Mitsprache, Kontrolle, Gewaltenteilung, ja, dass der, der regiert, sich gleichzeitig für das, was er tut, auch auf die Finger schauen lassen muss und gegebenenfalls verbindlich korrigieren lassen muss. In der Kirche ist ein Bischof auf der Diözesanebene oder der Pfarrer auf der Pfarreiebene ein Monarch. Im besten Falle ein guter Monarch, der im Sinne der Sache handelt und auch seine Macht nicht ausnutzt. Aber es kann halt passieren und dann gibt es keine verbindlichen Mechanismen, die ihm da sozusagen in die Arme fallen. Und das ist bei dem Missbrauch das große Problem. Und also es ist eine jahrhundertelang gewachsene Kultur, die eben in der Kirche theologisch, religiös, spirituell gerechtfertigt wird und überhöht wurde. Also die Idee ist ja in der Kirche, dass der Kleriker, der Priester, der Bischof, der Pfarrer Repräsentant Christi ist. Und in Repräsentatione Christi, so heißt es so ein bisschen in dem lateinischen Fachwort da, handelt. Und wie wollte man einen, der Repräsentant Christi ist, jetzt kontrollieren? Der kann doch gar nicht anders als richtig handeln. Und das hat natürlich sowohl bei den Akteuren ein Bewusstsein geprägt, habe die Vollmacht. Aber, und das ist vielleicht fast noch verhängnisvoller, es hat auch bei den Kirchenmitgliedern so einen vorauseilenden Glaubensgehorsam geweckt. Die tun das schon richtig. Gehört sich ja auch nicht, hier streng zu kontrollieren. Und gegen diese Kultur, die so tief theologisch verankert ist und auch im Glaubensgefühl der Leute verankert ist, muss man quasi anarbeiten. Und das ist eben eine längere Aufgabe.
Wessen Aufgabe ist das denn? Oder wer kann denn da wirklich was verändern? Weil die Kirchenmitglieder, die haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, die reden ja schon sehr lange, die wünschen sich schon sehr lange, viele jedenfalls, natürlich nicht alle, solche Reformen, aber es passiert einfach nichts. Also es müsste ja dann doch wieder von oben kommen, aber da will man ja offenbar nicht.
Naja, es gibt ja dieses Reformprojekt Synodaler Weg, wo jetzt Bischofskonferenz und die Laien, also Zentralkomitee der deutschen Katholiken, sich zusammen aufgemacht haben und schon gesagt haben, wir haben vier zentrale Felder, also Sexualität, Macht, Thema Geschlechterverhältnis, Frauen und Priesterbild. Da wollen wir mal ganz genau hingucken und wirklich konkrete Reformvorschläge vorlegen. Also der Wille ist da. Es gibt auch durchaus bei den höheren, also bei den Amtsträgern im höheren Klerus, bei den Bischöfen, gibt es wirklich Leute, die haben einen authentischen, guten Willen, es etwas zum Positiven zu bewegen. Nun ist aber das Problem, dass sie quasi gegen ihr eigenes Amtsgewand anhandeln müssen. Gegen ihre eigene kirchliche, monarchistische Kultur und Struktur, die, wie wir es gerade hatten, so überhöht ist theologisch. Ich vergleiche es manchmal so einen Bischof, selbst wenn er einen guten Willen hat für Reform, wie einen Leichtathleten, so einen Zehnkämpfer, der sich für seinen Wettkampf vorbereitet und bevor er auf die Tartanbahn geht, um seinen 3000-Meter-Lauf zu machen, erst nochmal, obwohl er super trainiert ist, in eine metallene Ritterrüstung steigen muss. So, das Amtsgewand eines Bischofs, also eines Amtsträgers. Kirchenrecht, die Regeln, wie er agieren muss, dass er quasi sein Handeln total vorbestimmt ist, römisch eingebettet, kontrolliert. Da kann man sich vorstellen, wie unglaublich schwer es selbst denen gemacht ist, die wirklich etwas bewegen wollen. Und deshalb wäre ein Ansatzpunkt aus meiner Sicht, dass man an die Kirchenverfassung heran muss. Also, dass man die Regeln, wie das Ganze funktioniert und wie die Akteure darin handeln können, sich neu anschaut und radikal in Frage stellt. Die monarchistische Struktur, das Verhältnis Laien-Kleriker, also Geweihte und Nichtgeweihte, und natürlich auch das Geschlechterverhältnis. Die Kirche redet ja von der Menschenwürde aller. Das ist zentraler Kern ihrer Botschaft. Im eigenen Betrieb praktiziert sie aber eine Spezialwürde für Frauen, denen bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, dienend, kirchenschmückend, zuarbeitend, Katechese für die Kinder machend, und den Männern, den Priestern, die geweiht werden können und dann sozusagen Ordnungsgewalt haben, Leitungs-, Steuerungsgewalt. Ich überspitze es ein bisschen, weil vor Ort in der Praxis wird es oft nicht so krass praktiziert. Aber wenn es spitz auf Knopf kommt, liegen die Dinge so. Und solange der Handlungsrahmen so strukturiert ist, ist es für die Akteure da drin, egal an welchem Ort, auch Priester und Bischöfe, unglaublich schwer, substanziell etwas zu bewegen.
Das heißt, es ist der ganz große Wurf notwendig, die ganz große Reform. Und die wiederum kann ja wahrscheinlich nicht in Deutschland einfach nur passieren, sondern das müsste dann von Rom aus geschehen, müsste dann mit der Weltkirche abgestimmt sein. Wie realistisch ist das denn?
Diese Frage, wie realistisch es ist, wird oft von denen, die in der Sache dagegen sind, benutzt, um von vornherein jede Aktivität dafür auszutreten. Ja? Und das ist gefährlich. Wenn wir gefragt hätten, wie realistisch ist denn der Fall der Berliner Mauer? Ja, da wäre die nie gefallen. Ja? Wie konnte es geschehen, indem verschiedene sozusagen Ströme zusammengeflossen sind? Auf der einen Seite natürlich kluges Handeln von Akteuren des Systems, Verantwortungsträgern, Bischöfen, Verantwortlichen, die sagen, wir müssen etwas bewegen. Das alleine reicht aber nicht. Hier auf dem Katholikentag konnte man auf mehreren Podien erleben, wie selbst Bischöfe sagen, wir brauchen euren Druck. Wir brauchen den Druck sozusagen der Straße, würde man politisch sagen, also der Basis, der Gemeinden. Und das ist eigentlich die zweite Seite, auf die mir ein großes Anliegen ist. Die Laien haben es auch viel zu lange erlaubt, dass sich dieses System so etablieren konnte und haben etwas in der Hand, den Druck von unten, zu sagen, nein, wir machen es so nicht mehr mit. Nein, wir lassen euch das nicht durchgehen. Und das ist allenfalls der bessere Weg, als zu sagen, ich verlasse den Laden, weil dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr, Einfluss zu nehmen. Man kann vielleicht sagen, jetzt mal ein bisschen zugespitzt, die Kirche ist ein bisschen so etwas wie ein wohlwollend totalitäres System als Monarchie. Ja? Also sie ist totalitär, weil wirklich die Handlungskompetenz an ganz ausgewählten Positionen nur festgemacht wird und alle Beteiligung nur zugelassen ist, geduldet. Im besten Fall hat man den Priester, der sagt, ich brauche euch, nehmt Verantwortung wahr. Aber er muss das nicht. Ja? Der Handlungsrahmen verpflichtet ihn nicht dazu. Und wohlwollend, weil die Kirche, und das ist ja das Dramatische, eine ganz wertvolle Botschaft hat. Und das sieht man ja hier auch am Kirchentag, wie viel Bewegung da auch drin ist. Also Kirche ist ja beides zugleich. Starre, erstarrte Institution und zugleich lebendige, dynamische Bewegung. Was hier los ist, die Leute, die kommen gern hierhin, die bestärken sich, die machen spürbar, der Glaube bewegt sie, etwas zu tun, Gesellschaft in Bewegung zu bringen. Und diese Ressourcen müssen aktiviert werden, um sozusagen diesen erstarrten Handlungsrahmen porös zu machen.
Das heißt, ganz kurz, die eine Frage muss ich Ihnen jetzt noch stellen. Sie hören sich tatsächlich so an, als ob Sie dran glauben, dass es funktionieren kann?
Darauf würde ich so pauschal nicht antworten, aber ich habe eine Hoffnung, nämlich die, dass diese Botschaft, um die es der Kirche geht, zu stark ist, als dass sie durch eine sklerotisierte, eine kranke, eine erstarrte institutionelle Kraft ausgetreten und ausgebremst werden kann. Das ist das, was mich treibt zu so einer Diagnose. Ob das aufgeht, da kann man zu unterschiedlichen Prognosen kommen, aber ich weiß jedenfalls und erlebe es bei anderen und auch bei mir selbst, dass die Botschaft des Christentums, des biblischen Glaubens von einem Gott, der Menschen in Freiheit und Verantwortung geschaffen hat, in Freiheit und Verantwortung geschaffen hat, sie zu einer eigenverantwortlichen Gestaltung der Welt ermächtigt hat, so stark ist, dass er Kräfte freimachen kann, die selbst eine solche Institution öffnen.
Daniel Bogendamm von der Universität Fribourg, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke, gerne.
Und wenn Sie noch genauer wissen wollen, welche Ideen Daniel Bogner hat, um die katholische Kirche aus der Krise zu führen, dann können Sie das nachlesen in seinem Buch von 2019. Ihr macht uns die Kirche kaputt, aber wir lassen das nicht zu, heißt das.